Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Oberschenkel zu dick, Bauch schwabbelt und die Haut war auch schon mal straffer. Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, das ist ziemlich verbreitet. Bis zu 65% der Frauen und bis zu 40% der Männer versuchen durch Diät Gewicht zu verlieren. Ich bin Nina Bust-Bartels und wir im Hörsaal schauen heute genauer hin. Warum mögen so viele Leute ihren Körper nicht?
Körperunzufriedenheit stellt in unserer Gesellschaft eher die Regel als die Ausnahme dar. Wenn Eltern gestörtes Essverhalten aufweisen, dann ist es wahrscheinlicher, dass auch Kinder das aufweisen und unwahrscheinlicher, dass Kinder intuitives Essen erlernen bzw. ihren Körper wertschätzen. Die Medien stellen den einflussreichsten soziokulturellen Übermittler von Schönheits- und Körperidealen dar. Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass Menschen, die mit Inhalten der Body Positivity-Bewegung konfrontiert werden, also Bilder sehen von Personen, die eben nicht dem Körperideal entsprechen, dass sich das auf die Körperzufriedenheit auswirkt.
Der Vortrag, den ihr heute im Hörsaal hört, kommt von Julia Tank. Sie ist Psychologin an der Uni Osnabrück und in ihrem Vortrag beschreibt sie, wie unser Bild von unserem Körper sich verändert, wenn wir uns auf Social Media mit anderen vergleichen. Instagram, TikTok und Co. wirken sich aber nicht nur negativ auf unser Körpergefühl aus. Inhalte der Body Positivity Bewegung können zum Beispiel dazu führen, dass wir uns in unserem Körper wohler fühlen. Ihren Vortrag hat sie am 12. Oktober 2023 extra für den Hörsaal gehalten. Er heißt Körperbild im digitalen Zeitalter, wie Social Media unsere Wahrnehmung formt.
In meinem heutigen Vortrag möchte ich von der Gliederung anfangen mit einer kurzen Einführung. Ich gehe dann darauf ein, wie sich das Körperbild bei Männern und Frauen unterscheidet. Wir schauen uns an, wie Körperunzufriedenheit eigentlich entsteht, welche Einflussfaktoren eine Rolle spielen, gehen weiter auf Geschlechterunterschiede und die unterschiedlichen Körperideale ein. Und kommen dann aber auch auf positive Aspekte zu sprechen, die Social Media mit sich bringen kann hinsichtlich unseres Körperbildes und beenden den Vortrag mit dem Thema Prävention und einem Ausblick. Wie entsteht eigentlich Körperunzufriedenheit beziehungsweise wie weit ist es überhaupt verbreitet? Körperunzufriedenheit stellt in unserer Gesellschaft eher die Regel als die Ausnahme dar. Wir wissen aus unterschiedlichen Studien, dass ca. 40-50% der präadoleszenten Mädchen und 70% der weiblichen Teenager sich wünschen, schlanker zu sein. Erwachsene Frauen im Vergleich zeigen eine höhere Körperunzufriedenheit als erwachsene Männer. Und Frauen zeigen auch darüber hinaus eine geringere körperliche Wertschätzung als Männer. Frauen messen darüber hinaus dem Aussehen eine höhere Bedeutung bei als Männer und zeigen auch ein höheres aussehensbezogenes Investment als Männer. Das heißt, sie tun mehr für ihr Aussehen als Männer. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass offenbar das Aussehen und der Körper für Frauen immer noch eine größere Bedeutung hat als für Männer. Es ist aber so, dass Männer nachziehen, kann man sagen. Wir wissen, dass 30% der männlichen Teenager etwa auch bereits unzufrieden sind mit ihrem Aussehen. Frauen und Männer unterscheiden sich allerdings, was sie an ihrem Aussehen oder in welche Richtung sie streben, in welche Richtung sie ihren Körper verändern wollen. Und zwar ist es so, dass Frauen tendenziell Schlankheitsstreben zeigen, während Männer eher Muskulositätsstreben mit dem Wunsch eines geringen Körperfettanteils zeigen. Bei Männern manifestiert sich Körperunzufriedenheit daher in der Unzufriedenheit mit ihrem Muskelanteil. Mädchen und Frauen zeigen in Fragebögen konstant höhere Werte in Bezug auf Schlankheitsstreben, verglichen mit Jungs und Männern, während Jungs und Männer hingegen höhere Werte hinsichtlich ihres Muskelstrebens zeigen. Wie entsteht nun aber Körperunzufriedenheit eigentlich, die ja so weit verbreitet ist und auch bereits schon in sehr jungen Jahren auftreten kann? Ich möchte Ihnen dafür das sogenannte Tripartite Influence Model vorstellen, was ein renommiertes und gut belegtes Modell ist zur Erklärung der Entstehung von Körperunzufriedenheit. In diesem Modell gibt es drei relevante Einflussfaktoren. Das sind zum einen die Eltern, zum zweiten die Einflüsse der Peer Group und der Gleichaltrigen und als drittes die Einflüsse der Medien. Ich werde jetzt nacheinander diese drei Einflussfaktoren einmal beleuchten. Wir fangen an mit dem Einfluss der Eltern auf die Entwicklung von Körperunzufriedenheit. Und da ist es so, dass die vermittelten Botschaften der Eltern, dass Mädchen schlanker bzw. Jungs muskulöser sein müssen, ein negatives Körperbild beim Kind voraussagen. Das heißt, wenn die Eltern schon anfangen, eben ihre Kinder hinsichtlich dieser Körperideale zu kritisieren bzw. das zu vermitteln, ist das mit einem negativen Körperbild und Körperunzufriedenheit assoziiert. Darüber hinaus ist es so, dass gestörtes Essverhalten der Eltern, also wie zum Beispiel extremes Diätverhalten oder das Weglassen bestimmter Nahrungsmittel, mit gestörtem Essverhalten auch der Kinder assoziiert ist und negativ mit intuitivem Essen und Körperwertschätzung. Das heißt, wenn Eltern gestörtes Essverhalten aufweisen, dann ist es wahrscheinlicher, dass auch Kinder das aufweisen und unwahrscheinlicher, dass Kinder intuitives Essen erlernen bzw. ihren Körper wertschätzen. Es ist so, dass Mütter, die positiv über ihren eigenen Körper sprechen, auch die Art und Weise beeinflussen, wie die Töchter über ihren eigenen Körper sprechen. Da gab es eine sehr interessante Studie, bei der geschaut wurde, ob die Art und Weise, wie die Mutter ihren Körper beschreibt, sich darauf auswirkt, wie die Tochter ihren Körper beschreibt. Und da konnte gezeigt werden, dass wenn die Mütter positive Aussagen über den eigenen Körper treffen, dass dann auch die Töchter eher positiv über den eigenen Körper sprechen. Wir unterscheiden bei dem Einfluss der Eltern zum einen zwischen direkten und zum anderen zwischen indirekten Einflüssen. Indirekte Einflüsse sind sowas wie das Vorleben zum Beispiel körperbezogener Einstellungen, also das Vorleben von Diäthalten, das Vorleben von sogenannten Fat Talk, was gemeint ist mit negativen Kommentaren in Bezug auf den eigenen Körper, ein sehr weit verbreitetes Phänomen bei uns. Also wenn die Mutter sich negativ hinsichtlich ihres eigenen Körpers äußert, hängt das wiederum mit dem Schlankheitsstreben und gestörtem Essverhalten bei der Tochter zusammen. Hierbei ist es eben ein indirekter Einfluss, weil die Mutter nicht direkt den Körper der Tochter anspricht, sondern über den eigenen Körper spricht. Und so die Mutter dann eben als Modell fungiert in dem Fall. Der direkte Einfluss wäre dann beispielsweise an das Kind gerichtete Kommentare in Bezug auf die Figur oder das Gewicht, das Essverhalten des Kindes, Ermutigung zum Diäthalten, was dann mit der Körperunzufriedenheit und auch mit Versuchen der Gewichtsabnahme und Essanfällen bei der Tochter zusammenhängen kann. Es wurden aber auch Aufmerksamkeitsprozesse untersucht, die sich von der Mutter auf das Kind übertragen können. Und da ist es so, dass der Blick der Mutter auf den Körper der Tochter einen Einfluss darauf hat, wie die Tochter ihren eigenen Körper anschaut. Und zwar ist es so, dass je wohlwollender der Blick der Mutter auf den Körper der Tochter ausfällt, desto wohlwollender auch der Blick der Tochter auf ihren eigenen Körper ausfällt. Das heißt, wie die Mutter den Körper der Tochter betrachtet, hat einen direkten Einfluss darauf, wie die Tochter ihren eigenen Körper betrachtet. Gleichzeitig konnte auch ein indirekter Einfluss gefunden werden, und zwar in der Form, wie die Mutter den eigenen Körper betrachtet, also ihren eigenen Körper. Da ist es so, dass auch hier, je wohlwollender der Blick der Mutter auf ihren eigenen Körper ist, desto wohlwollender auch der Blick der Tochter auf ihren eigenen Körper. Und man kann sich vorstellen, dass diese Aufmerksamkeitsprozesse sehr unbewusst ablaufen. Also das ist kein bewusstes Blicken auf bestimmte Körperbereiche, sondern das sind häufig auch verankerte und zugrunde liegende Annahmen über den eigenen Körper, die sich dann eben auch auf die Tochter übertragen können. Das zum ersten Einflussfaktor der Eltern. Wir kommen jetzt zum zweiten Einflussfaktor, und zwar zu der Peer Group bzw. zu den Gleichaltrigen, die auch einen großen Einfluss darauf haben, wie Personen ihren Körper wahrnehmen. Und da zeigt sich, dass gleichaltrige Jungen zum Beispiel häufig über Themen wie Sport, Fitness und Muskulosität sprechen, was dann mit Körperbedenken zu diesen Themen verbunden ist. Es ist so, dass bei Männern ein Gruppendruck herrscht, möglichst muskulös zu sein und durchtrainiert sein zu müssen, was dann auch in der Folge mit Körperunzufriedenheit zusammenhängt. Außerdem ist es so, dass gleichaltrige Jungen häufig über Themen wie Sport, Fitness und Muskulosität sprechen und auch dieses mit Körperbedenken in Zusammenhang steht. Dünn sein wiederum ist mit Popularität unter Gleichaltrigen assoziiert, insbesondere bei Mädchen. Also die dünnen Mädchen sind dann häufig auch die beliebten Mädchen in der Klasse. Und Mädchen im Vergleich zu Jungen erleben allerdings häufiger negative körperbezogene Kommentare als Jungen. Negative körperbezogene Kommentare wiederum von Peers sind mit niedrigem Selbstwert, depressiven Symptomen und gestörtem Essverhalten assoziiert. Was dann auch möglicherweise eine Erklärung dafür sein könnte, dass vor allem eben Mädchen und Frauen häufiger von einem negativen Körperbild und Essstörung betroffen sind. Sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen stehen das gute Verhältnis zu Gleichaltrigen und die Angst vor negativer Bewertung durch Gleichaltrige in einem direkten Zusammenhang mit ihrem körperlichen Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn sie Angst davor haben, eben negativ durch ihre Gleichaltrigen bewertet zu werden, aufgrund ihres Körpers zum Beispiel, zeigen sie auch ein niedrigeres körperliches Selbstwertgefühl. Ja, wie wir sehen, das sind die Peer-Group-Einflüsse. Also auch hier sind Jungs und Mädchen im Gruppendruck ausgesetzt. Mädchen eher in Richtung Schlankheit, Jungs eher in Richtung Muskulosität. Und was eben auch mit Popularität in Verbindung steht. Also das Mädchen und Jungen, die dem Ideal entsprechen, eher als beliebter und als populärer wahrgenommen werden im Rahmen der Peer Group. Der dritte Einflussfaktor, auf den ich jetzt nochmal im Detail zu sprechen kommen möchte, ist der Einfluss der Medien. Die Medien stellen den einflussreichsten soziokulturellen Übermittler von Schönheits- und Körperidealen dar. Wir unterscheiden bei den Medien einerseits zwischen traditionellen und andererseits zwischen neuen bzw. sozialen Medien. Zu den traditionellen Medien zählen beispielsweise Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Filme, Radio oder auch Bücher. Und die neuen Medien bzw. die sozialen Medien sind dann Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, TikTok oder Snapchat. Der Unterschied zwischen traditionellen und sozialen Medien liegt darin, dass auf den sozialen Medien Beiträge in Echtzeit geteilt werden können. Die Beiträge können bearbeitet und optimiert werden. Das ist sowohl auf traditionellen als auch auf sozialen Medien der Fall. Allerdings ist es so, dass neben Prominenten auch unseresgleichen auf sozialen Medien vertreten sind. Also im Fernsehen sehen wir eher selten unsere Nachbarn oder unsere Freunde und Freundinnen, während auf den sozialen Medien wir selber und auch unseresgleichen vertreten sein können. Dadurch entsteht eine vermeintliche Nähe, vor allem auch zu InfluencerInnen, weil wir auch mit InfluencerInnen direkt in den Kontakt treten können. Wir können mit denen interagieren, wir können Bilder kommentieren, wir können Nachrichten schreiben. Das ist bei den traditionellen Medien ja in der Form nicht der Fall. Also wir können natürlich trotzdem eine Reaktion zum Beispiel an eine Zeitung schicken, aber auf den sozialen Medien ist eben eine viel stärkere Interaktion möglich. In den Medien grundsätzlich ist es so, dass wir eine Überrepräsentation von vermeintlich perfekten Körpern vorfinden und dass wir wissen, dass die Exposition mit diesen unrealistischen Körperidealen, die wir auf den traditionellen und auch den sozialen Medien finden, mit einem verringerten Selbstwertgefühl, mit Körperunzufriedenheit und negativer Stimmung assoziiert ist. Körperunzufriedenheit ist dabei bei Frauen maßgeblich durch die Anzahl der besuchten sozialen Medienplattformen bedingt. Das heißt, je mehr soziale Medienplattformen besucht werden, desto stärker auch in der Regel die Körperunzufriedenheit, was auch insbesondere damit zusammenhängen könnte, dass wir auf den Medienplattformen eben diese extreme Überrepräsentation von Perfektionen vorfinden. Allerdings muss man differenzieren, denn wie wir die Medien konsumieren, hat auch einen Einfluss darauf, wie sie sich auf uns auswirken. Also man unterscheidet da zum einen zwischen dem passiven und dem aktiven Konsum von Medien. Der passive Konsum von sozialen Medien ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich eher in einem Durchstöbern oder so einem Scrollen durch die Plattform zeigt, also ohne dass dann eine Interaktion stattfindet, während die aktive Nutzung auch das Veröffentlichen von Beiträgen, das Interagieren, das Kommentieren und den Austausch beinhaltet. Und insbesondere dieser passive Konsum, bei dem wir nur durchstöbern und nur scrollen, ist mit den genannten negativen Konsequenzen assoziiert. Ein weiterer zentraler Faktor, der auch nach dem Modell eine Rolle spielt, sind die sogenannten sozialen Vergleichsprozesse bzw. die aussehensbezogenen Vergleichsprozesse, die wir auch durch den Besuch von sozialen Medienplattformen finden. Ein Vergleich ist erstmal ein grundlegendes menschliches Verhalten zur Informationsgewinnung. Wenn wir uns mit unserem Umfeld vergleichen, erhalten wir dadurch immer Informationen auch über uns selber, was uns auch ein Gefühl von Sicherheit und von Kontrolle gibt, wenn wir wissen, wie wir selber irgendwie so im Rahmen unseres Umfelds einzustufen sind. Körperbezogene Vergleiche jedoch sind häufig sogenannte Aufwärtsvergleiche, das heißt Vergleiche mit vermeintlich attraktiveren, perfekteren Personen oder beziehungsweise auch Körpern. Und dieser Vergleich des eigenen Körpers mit diesem körperlichen Ideal, was wir in den Medien sehen, führt dann zu dem Erleben einer Diskrepanz zwischen dem eigenen Körper und dem Idealkörper. Und dieses Erleben von Diskrepanz kann dann mit dem Gefühl des persönlichen Versagens auch assoziiert sein. Ein weiterer Faktor, der zur Körperunzufriedenheit beiträgt, ist die sexualisierte Darstellung weiblicher Körper in den Medien, die wir auch ganz häufig finden, wo wir aus einer ganz aktuellen Studie auch sehen, dass die Exposition mit diesen sexualisierten Inhalten zum einen mit Körperunzufriedenheit assoziiert ist, zum anderen aber auch mit einer größeren Toleranz gegenüber sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Sexualisierte Darstellungen finden sich eben vor allem von weiblichen Körpern und von männlichen Körpern finden wir das in der Form in den Medien nicht oder weitaus seltener. Ich möchte als nächstes auf die Körperideale sowohl von Frauen als auch von Männern zu sprechen kommen und wie sich diese über die letzten Jahrzehnte verändert haben. Die Körperideale sind in ständigem Wandel. Zunächst einmal hinsichtlich der weiblichen Körperideale ist es so, dass seit den 50er Jahren sich ein konstanter Rückgang des Gewichts weiblicher Personen in den Medien gezeigt hat. Also die weiblichen Personen wurden immer schlanker, immer dünner. Seit den 50er Jahren ungefähr. In den 80ern und 90ern sank das Gewicht weiblicher Models weiter. Also es ist eine immer weiter schlanker und noch dünnere Körperdarstellung da gewesen. In einer Studie, die sich die Darstellungen von Körpern angeschaut hat, zwischen den Jahren 1959 und 1999, kam heraus, dass auch Ganzkörperdarstellungen auf Zeitschriftencovers signifikant zugenommen haben. Also früher in den 50er, 60er Jahren fand man hauptsächlich Profildarstellungen, also dass das Gesicht zum Beispiel zu sehen war auf dem Cover, während je später es wurde, in den 90ern, auch immer mehr Ganzkörperdarstellungen auf den Covern zu finden waren, was ja auch nochmal eben dieses Körperbild beziehungsweise die Darstellung von Körpern verstärkt. Wir fanden in den letzten Jahren, was das Körperideal, also von diesem dargestellten Schlankheitsideal angeht, eine Verschiebung hin zu einem schlank-muskulösen Ideal bei Frauen. Da gab es eine Studie, die das untersucht hat, bei der bewertet werden sollte, welche Körper als am attraktivsten eingeschätzt wurden. Und in dieser Studie kam heraus, dass Körper, also da hatten die Autorinnen mittels einer Technik den Muskulositätsanteil verändert bei dem Stimulusmaterial. Also es wurden dann Körper von Frauen gezeigt, die einmal entweder schlank waren oder auch schlank-muskulös. Und da kam heraus, dass das Schlank-Muskulöse, also dass die schlank-muskulösen Stimuli, signifikant positiver bewertet wurden als die rein schlanken Körper. Insofern geht man davon aus, dass mittlerweile da eine Verschiebung stattgefunden hat hin zu einem schlank-muskulösen Körperideal. Ein ganz aktueller Trend ist das sogenannte Slim-Thick-Ideal, also das schlank-kurvige Ideal, was man jetzt auch vor allem in den sozialen Medien findet. Danach ist es so, dass einige Körperbereiche schlank sein sollten, das betrifft dann die Taille und den Bauch, während einige Körperbereiche kurvig sein sollten, das betrifft vor allem den Po und die Brust, also so eine sogenannte Sanduhrfigur. Um diesem Ideal zu entsprechen, geht es häufig damit einher, dass Betroffene dann auch Schönheitsoperationen durchführen lassen. Ganz bekannt der sogenannte Brazilian Butt Lift, bei dem in das Gesäß Fett injiziert wird, um dieses zu vergrößern. Diese Operation hat vor allem in den letzten Jahren große Beliebtheit und Popularität erfahren. Ja, wie wir sehen, also das Körperideal bei Frauen ist im ständigen Wandel. Gleichzeitig möchte ich jetzt einmal auf das Ideal bei Männern zu sprechen kommen, denn auch hier sehen wir ähnliche oder auch Veränderungen. Da ist es so, dass zwischen den Jahren 1967 bis 1997, also diese 30 Jahre, man untersucht hat, wie Männer auf Magazinen dargestellt werden und herausfinden konnte, dass auch hier immer muskulösere Darstellungen mit geringerem Körperfettanteil in populären Magazinen aufgetreten sind. Insbesondere in den 80er und 90er Jahren fand sich eine zunehmende Fitness- und Gesundheitskultur, ein Anstieg des Bodybuildings für Männer. was mit dem sogenannten mesomorphen Körperideal, was aktuell für Männer existiert, einhergeht. Das muss man sich so vorstellen wie eine V-Form, also breite Oberkörpermuskulatur, das bedeutet gut entwickelte Brust- und Armmuskulatur, breite Schultern und eine schmale Taille, also wie so ein V im Prinzip. Es herrscht auch bei Männern ein immer stärkerer Druck, die Männlichkeit auf physische Weise zu definieren. Und es ist so, dass bereits 32,6% der 6-jährigen Jungen, also ganz kleine Jungen, den Wunsch äußern, muskulöser werden zu wollen. Wir sehen also, dass sowohl bei Frauen als auch bei Männern sich der Druck zunehmend verstärkt, einem gewissen und auch immer unrealistischer werdenden Körperideal entsprechen zu müssen. Im direkten Vergleich zwischen Männern und Frauen ist es so, dass etwa 25-65% der Frauen und 10-40% der Männer versuchen, durch Diät Gewicht zu verlieren, also eine sehr hohe Zahl. Frauen erleben signifikant häufiger stigmatisierende Erfahrungen aufgrund des Gewichts als Männer. Und wie auch bereits gesagt, berichten Frauen signifikant mehr Körperunzufriedenheit als Männer. Wobei sich die Körperideale für Frauen und Männer voneinander unterscheiden, dass Frauen eher zum schlank-muskulösen Körperideal bzw. aktuell zum slim-thick-Körperideal tendieren, während Männer das sogenannte mesomorphe Körperideal aktuell erstrebenswert sehen. So, nachdem ich jetzt dargestellt habe, wie sich die Körperunzufriedenheit und die Körperideale hin zu einem unrealistischen und negativen Bild sowohl für Frauen als auch für Männer entwickelt haben, möchte ich jetzt auch einmal kurz auf positive Aspekte zu sprechen kommen, die wir auch nachgewiesenermaßen in den sozialen Medien finden. Einige kennen es wahrscheinlich auch, die sogenannte Body Positivity Bewegung. Die Body Positivity Bewegung hat ihren Ursprung in der sogenannten Fat Acceptance Bewegung in den 1960er Jahren in den USA. Sie steht für Diversität, Würde und Respekt unabhängig vom Gewicht. Und nach einer aktuellen Inhaltsanalyse ist es so, dass 2/3 der dargestellten Beiträge in der Body Positivity Bewegung mehrgewichtige Körper enthalten und fast die Hälfte Zellulite oder Dehnungsstreifen oder ähnliche Merkmale aufweisen. Das heißt, hier eine vor allem realistischere Darstellung von Körpern stattfindet, die nicht den aktuellen unrealistischen Körperidealen entsprechen. Eine aktuelle Studie, die untersucht hat, wie sich die Exposition mit Inhalten aus der Body Positivity Bewegung auf unser Körperbild auswirken, hat herausgefunden, dass Menschen, die mit Inhalten der Body Positivity Bewegung konfrontiert werden, also Bilder sehen von Personen, die eben nicht dem Körperideal entsprechen, dass sich das auf die Körperzufriedenheit auswirkt. Es scheint also so zu sein, dass sich die Inhalte aus dieser Bewegung positiv auf das Körperbild der KonsumentInnen auswirken. Eine weitere Bewegung, die auch körperbezogene Inhalte liefert, ist die sogenannte Body Neutrality Bewegung. Die ist etwas neuer als die Body Positivity Bewegung und auch weniger bekannt. Bei der Body Neutrality Bewegung geht es darum, dass es mehr auf die Akzeptanz des eigenen Körpers und die Wertschätzung dessen, was mit ihm erreicht werden kann, fokussiert wird. Also was der Körper tun kann und nicht wie der Körper aussieht. Es ist auch ein häufiger Kritikpunkt der Body Positivity Bewegung, dass immer noch auch das Aussehen ja eine Rolle spielt. Und da ist die Reaktion eben der Body Neutrality Bewegung, dass wir viel mehr sind als unser Körper. Das ist so eine typische Aussage. Sie besteht daher auch aus Texten und Illustrationen darüber, dass eine Person eben mehr ist als ihr Körper und auch, dass der Körper mehr ist als das Aussehen. Weil bei allem, was ich auch jetzt eingangs geschildert habe, wird deutlich, dass da vor allem eben immer das Aussehen eine große Rolle spielt, während unser Körper ja viel mehr leistet, als gut auszusehen oder muskulös zu sein. In einer Studie kam heraus, dass sich die Exposition mit Body Neutrality Inhalten, also Inhalte, die sich auf die Wertschätzung des Körpers beziehen und auf die, dass wir mehr sind als nur das, was von außen sichtbar ist, mit einer höheren körperlichen Wertschätzung und auch mit Körperzufriedenheit zusammenhängt. Also scheint es so zu sein, dass Inhalte der Body Neutrality Bewegung sich auch positiv auf das Körperbild der KonsumentInnen auswirken können. Nun ist es allerdings so, dass diese Inhalte insbesondere auf den sozialen Medien unterrepräsentiert sind. Wir finden da vor allem immer noch sehr stark bearbeitete Bilder, sehr stark inszenierte Bilder in sportlichen Posen, Aufrufe zu Diäthalten. Dennoch gibt es eben diese Bewegungen, auf die ich an dieser Stelle sehr gerne aufmerksam machen möchte. So, wie kann jetzt aber Prävention aussehen, um die negativen Effekte von Social Media, von negativen Einflüssen auf das Körperbild und auf die Entwicklung von Essstörungen, ja, wie können wir das erfolgreich verändern und wie kann Prävention aussehen? Dazu erstmal grundsätzlich, die effektivste Prävention ist direkt an Risikogruppen gerichtet. Es gibt unterschiedliche Arten von Prävention, aber diese Art der Prävention ist am erfolgversprechendsten, dadurch, dass wir dann direkt die Risikogruppe erfassen. Wenn man jetzt zum Beispiel Prävention betreibt an der Gesamtbevölkerung, ist diese weniger effektiv. Die Risikogruppe für die Entwicklung eines negativen Körperbildes bzw. auch von Essstörungen besteht darin, dass sie in der Regel weiblich sind. Das hat sich ja auch in meiner Darstellung, denke ich, herauskristallisiert, dass Frauen immer noch sehr viel häufiger von Körperunzufriedenheit, Bodyshaming und auch körperbezogenen Kommentaren betroffen sind als Männer. Insofern ist die Risikogruppe weiblich und vor allem junge Frauen, junge Jugendliche in der Adoleszenz, das bedeutet Teenager zwischen 15 und 19. Die Risikogruppe weist hohe Figur- und Gewichtssorgen auf. Die Personen zeigen einen hohen Perfektionismus. Perfektionismus ist auch immer ein Risikofaktor für die Entwicklung von sowohl Essstörungen als auch anderen psychischen Störungen. Aber auch wenn schon ein starkes Diätverhalten innerhalb der Familie und der Peergroup aufgetreten ist, ist das auch ein Risikofaktor. Genau, wie sieht denn nun effektive Prävention aus? Nach einer Studie ist effektive Prävention eben, wie ich sagte, an die Risikogruppe gerichtet, das heißt an junge Frauen und Mädchen gerichtet. Prävention sollte von Fachpersonal vermittelt werden und sie sollte auch Elemente von Körperakzeptanz beinhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sogenannte Dissonanzinduktion. Dissonanz bedeutet Unstimmigkeit, also das Herstellen von Dissonanz. Und das soll dadurch passieren, dass durch die Erarbeitung von kognitiver Dissonanz in Bezug auf das Schlankheitsideal, also in so ein Gefühl von, das ist nicht realistisch, konnte gezeigt werden, dass dieser Risikofaktor, der ja vor allem von den Medien ausgeht, minimiert werden konnte. Und daraus resultierte wiederum eine Verringerung von Körperunzufriedenheit und Diätverhalten. Also scheint hier nochmal wirklich die Bewusstmachung dieses unrealistischen Körperideals, was in den Medien kursiert, ein signifikanter Faktor zu sein, um Essstörungen und Körperbildstörungen, aber auch Körperunzufriedenheit vorzubeugen. Wie können wir denn nun lernen, unseren Körper positiver wahrzunehmen? Bei allem, was wir irgendwie tagtäglich über die Medien gezeigt bekommen und auf uns einprasselt. Also eine Möglichkeit ist die sogenannte wertfreie Kommunikation. Wir werden sehr häufig damit konfrontiert, dass Dinge bewertet werden nach gut und schlecht, nach richtig und falsch, nach attraktiv und unattraktiv. Und diese Bewertung spiegelt sich dann natürlich auch in uns wieder und in der Bewertung unseres Körpers. Und es kann deswegen sinnvoll sein, zu lernen, wertfrei zu kommunizieren, was unseren Körper angeht. Also die Art und Weise, wie über den Körper kommuniziert wird. Wir sollten üben, einen neutralen Selbstdialog zu führen. Also anstatt, meine Oberschenkel sind zu dick, eher sowas wie, ich nehme meine Oberschenkel so an, wie sie sind. Sie tragen mich und meinen Körper durch den Tag. Also da wirklich rauszukommen aus dieser Bewertung, sind zu dick, sind unattraktiv, sind hässlich, hin zu einer neutralen Beschreibung. Ein weiterer Punkt ist die Dankbarkeit und die Achtsamkeit. Also sich bewusst machen, was der Körper tagtäglich leistet und was vielleicht gar nicht bewusst Beachtung findet, ist auch ein Schritt zu einer positiveren Körperwahrnehmung. Man kann dann einen Selbstdialog auch üben, also da wirklich Dankbarkeit mit reinzubringen in die Art und Weise, wie ich über meinen Körper denke und fühle. Also zum Beispiel sowas wie, mit meinen Armen kann ich die Menschen umarmen, die ich liebe. Also auch hier so einen positiven Bezug zu dem Körper herzustellen. Zuletzt ist noch wichtig, dass wir lernen, mehr auf das zu achten, was wir an unserem Körper mögen. Wir wissen aus unterschiedlichen Studien, dass Menschen mit Essstörungen oder auch Menschen mit hoher Körperunzufriedenheit eher auf die Bereiche ihres Körpers achten, die sie nicht mögen. Und da kann sich ja vielleicht jeder, der hier gerade mal zuhört, die Frage stellen, wo schaue ich eigentlich als erstes hin, wenn ich meinen Körper im Spiegel betrachte? Und da sind wahrscheinlich auch einige von Ihnen dabei, die sagen, ja, Mensch, also ich gucke auch eher auf meine Problemzonen als auf das, was ich vielleicht mag an meinem Körper. Und da wissen wir aus unterschiedlichen Untersuchungen auch, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen dem Blick auf einen negativ bewerteten Körperbereich und Körperunzufriedenheit, beziehungsweise auch dem Blick auf positiv bewertete Körperbereiche und entsprechend dem Erleben von Körperzufriedenheit. Also dementsprechend ist es eine sinnvolle Möglichkeit und auch effektive Möglichkeit, mehr auf die positiven Körperbereiche zu achten, die wir haben. Zuletzt auch nochmal neben dem ganzen Körperbewusstsein und Körperthema sollten wir uns auch auf innere Werte fokussieren und uns die bewusst machen, also welche Dinge uns eigentlich als Mensch auszeichnen, was wir an uns schätzen, was andere an uns schätzen, woran haben wir Spaß, wann fühlen wir uns frei, was hat uns vielleicht auch früher einmal Spaß gemacht und sich bewusst zu machen, dass das Gewicht und das Aussehen nicht unseren Selbstwert definieren, sondern dass wir viel, viel mehr sind als das, was von außen sichtbar ist. Dann komme ich jetzt schon zum Fazit meines Vortrages, und zwar zusammenfassend ist unser Körperbild auf vielfältige Art und Weise durch Social Media und unseren Konsum von Inhalten beeinflussbar. Negativ wirken sich unrealistische und bearbeitete Körperideale aus. Also wenn wir uns häufig mit derartigen Inhalten konfrontieren, hat das einen negativen Einfluss auf unser eigenes Körperbild. Und einen positiven Einfluss könnten realistische Körper sein oder auch Inhalte der Body Positivity und Body Neutrality Bewegung. Körperunzufriedenheit ist ein weit verbreitetes Phänomen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, während Frauen eher Schlankheitsstreben zeigen und Männer eher Muskelstreben zeigen als Reaktion auf das Gefühl von Körperunzufriedenheit. Um dem Ganzen entgegenzuwirken, ist es am sinnvollsten, Prävention einer Hochrisikogruppe durchzuführen und da gezielt eben durch Fachpersonal, insbesondere auch auf unrealistische Ideale, die in den Medien propagiert werden, hinzuweisen.
Das war Julia Tank. Sie ist approbierte Psychologin und forscht an der Uni Osnabrück zu Körperbild und Social Media. Julia Tank hat auch einen Instagram-Account, auf dem sie über Körperbild und Körperwahrnehmung schreibt. Und den Link dazu, den packe ich euch in die Shownotes, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Außerdem habe ich dort die Studien verlinkt, die Julia Tank in ihrem Vortrag zitiert. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.